Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Leuphana Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Ich bin Helena und gemeinsam mit Daniel versuche ich in verschiedensten Gesprächen mit Alumni der Leuphana Antworten auf diese Frage zu finden. In unserer heutigen Folge ist mir Tim Lindemann online zugeschaltet. Tim hat 2024 seinen berufsbegleitenden Master in Nachhaltigkeitsrecht abgeschlossen. Als Referent Netznutzung bei der Hamburger Energienetze GmbH ist er unter anderem als Wirtschaftsjurist tätig. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tim.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, Helena.
Ja, super gern. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und habe mir eine kleine Einstiegsfrage überlegt, weil mich so zu Beginn des Gesprächs mal interessieren würde, mit welchem Wunsch du vor einigen Jahren in dein Studien und später auch Arbeitsleben gestartet bist. Was war da deine Motivation? Gab es irgendwas, was du positiv beeinflussen wolltest?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Mich hat eigentlich von Anfang an schon immer die Juristerei sehr interessiert und angefangen habe ich ja mit einem Bachelorstudium im Wirtschaftsrecht. Von daher Wirtschaft und Jura vereint miteinander, also so eine Schnittstellenfunktion, die ich eigentlich auch schon immer besetzen wollte, weil mich beides interessiert hat und dass sich das dann auch so weiter in diesen Energiebereich entwickelt hat. Das haben wir auch unter anderem meinem Professor zu verdanken zu der damaligen Zeit, der dann diesen Studiengang Green Energy an der Fachhochschule Westküste etabliert hat und mir ans Herz gelegt hat, sich das doch mal genauer anzugucken. Und ja, Schleswig-Holstein ist ja auch, ich sag mal, unter anderem ein Land der Energiewende, Niedersachsen natürlich auch. Und Hamburg darf jetzt auch nicht zu kurz kommen, aber in Schleswig-Holstein, das sieht man ja schon sehr stark auch, wie groß da dieser Windausbau in den letzten Jahren gewesen ist. Und von daher lag das dann für mich recht nah, mich in dem Bereich weiter zu vertiefen, weil das auch einfach so eine gewisse Dynamik hat. Das hat mich sehr gereizt und motiviert. Und wir sind ja auch jetzt die Generation, die jetzt quasi den Weg hin zur Klimaneutralität ebnen soll und darf. Also total spannende Zeit auch, wenn man das positiv sehen möchte. Und das tue ich. Ich bin dann ein grundsätzlich optimistischer Typ, ja.
Ja, cool. Super spannend, wenn man so diese Entwicklung irgendwie hat und ja sich so einen Weg abzeichnet mit der Zeit und du jetzt in deiner jetzigen Lebensrealität da alles für tun kannst, da coole Sachen voranzubringen. Das ist echt richtig cool. Dann lass uns doch über deine jetzige Arbeitsrealität mal ein bisschen sprechen. Du arbeitest als Referent Netznutzung bei der Hamburger Energienetze GmbH. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist der Kern deiner Arbeit und was ist so dein Auftrag?
Der Kern meiner Arbeit, da muss ich einmal zwei Schritte zurück machen. Also Hamburger Energienetze GmbH, wir sind Netzbetreiber für Strom, Gas und perspektivisch auch das Wasserstoffindustrienetz in Hamburg. Und wir sind Messstellenbetreiber. Das heißt, das wird häufig verwechselt. Das muss ich meiner Oma auch immer noch mal erklären. Was machst du eigentlich? Dann sage ich, naja, Oma, wir sind jetzt nicht diejenigen, die euch mit Strom beliefern, sondern wir stellen das Netz zur Verfügung, damit die Lieferanten euch darüber versorgen können. Und das so gut wie es geht, mit einer hohen Versorgungsqualität und Sicherheit. Ja, und wir sind dann auch noch die, die quasi die Zähler im Keller einbauen und ablesen. Also so stark vereinfacht kann man das jetzt einfach mal so runterbrechen. Von da aus kommend arbeite ich in der Netznutzung als Referent. Also das ist ein kaufmännischer Bereich bei uns in der Firma, der sich vor allem mit diesen Schnittstellenthemen dann auch befasst, also mit so wirtschaftsjuristischen Themen. Das passt sehr gut. Man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt jemand einen großen Solarpark oder eine Windanlage plant in unserem Netzgebiet, Großraum Hamburg. Da geht es dann auch darum, Fragen zu klären. Also wenn die technischen Fragen eigentlich überwiegend geklärt sind und die Anlage angeschlossen werden kann an unser Netz, dann geht es ja auch darum, was macht man mit dem Strom? Wohin wird der bilanziert? Das ist ja ein Bilanzierungssystem, weil sich das von der Physik ja dann auch entkoppelt. Das heißt, wer vermarktet den Strom, der in unser Netz eingespeist wird? Gibt es dafür vielleicht eine Vergütung, eine gesetzliche? Und was für Regularien gibt es da einzuhalten? Und da sind wir dann halt eben dieser Schnittstellenbereich, der dann sagt, dass das eben die Vorgaben sind, die ein solcher Anlagenbetreiber einzuhalten hat und monitoren das auch und bereiten dann auch die Jahresabrechnungen mit unserem Wirtschaftsprüfern zusammen auf.
Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Da hilft das Oma-Beispiel manchmal ganz gut, um das so ZuhörerInnen näher zu bringen, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben. Deshalb, da erstmal vielen Dank an dich. Und ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es diese Fusion gab. Also, dass die Hamburger Energienetze erst vor einigen Monaten fusioniert worden sind. Vorher gab es Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg. Das ist jetzt praktisch eins. Hat sich da für dich was verändert?
Also erstmal, das passiert mir durchaus noch, dass ich mich irgendwie dann mit der alten Firmierung zu Wort melde, auch am Telefon. Da muss ich mich erstmal wieder zurechtruckeln. Aber genau, seit 2.9. letzten Jahres sind wir fusioniert, zumindest in Teilen. Und jetzt beginnt gerade diese interne Fusion, sage ich dann mal, auch Form anzunehmen. Man kann sich ja vorstellen, wenn man zwei solch große Unternehmen miteinander fusioniert, dass das nicht von heute auf morgen geht. Von daher sind wir da immer noch jetzt in der Phase hin zu dem Zielbild, das jetzt gerade definiert wird. Für mich jetzt bisher hat sich allerdings nichts verändert, außer dass wir jetzt einige neue Kolleginnen und Kollegen haben, mit denen man halt dann auch noch mal ein paar andere Gesprächsthemen als Strom hat. Also so, ja. Ne, das finde ich dann auch ganz nett. Und vor allem Wasserstoff ist ein Thema, das eigentlich sowohl Gasnetz als auch Stromnetz betroffen hat. Und das ist jetzt auch ein Thema, mit dem man sich dann halt auch gut mit den Kollegen darüber unterhalten kann.
Super schön und sehr spannend, was sich dann alles noch so entwickeln kann über die Zeit, weil es ja eben so ein Prozess ist, der dann irgendwann mal angefangen hat und dann erstmal weiterlaufen muss, bis er sich etabliert. Erzähl doch gern mal so ein bisschen von deinem Arbeitsalltag. Wie muss ich mir den vorstellen? Gibt es so eine typische Art von Arbeitswoche, der du nachgehst? Sind deine Wochen eher dynamisch und unterschiedlich? Wie muss man sich das vorstellen?
Dynamisch und unterschiedlich, das passt schon ganz gut, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Abläufe immer gleich aussehen. Wir haben auch viele Termine mit Kunden, wo wir uns dann gemeinsam abstimmen. Zum Beispiel die Wohnungswirtschaft, die jetzt irgendwie vielleicht ein neues Gebäude errichtet und da dann halt dezentral die Mietenden mit Strom versorgen möchte. Da gibt es dann schon einiges abzustimmen. Also das geht dann von den technischen Anforderungen über das Messkonzept, ne, werden da Messungen miteinander verrechnet. Diese Abwicklung eigentlich dann von der Erzeugungsanlage, die an unser Netz angeschlossen werden soll, aber auch die Abwicklung von dezentralen Versorgungsmodellen, wie zum Beispiel Mieterstrom, das hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Sowas bedarf einer noch hohen manuellen Abwicklung bei uns im Haus, wo wir natürlich dran sind, das zu digitalisieren, aber das betrifft die ganze Branche, dass man das versucht. Aber es ist auch klar, dass dann jetzt eine Oma Paschunke nicht die elektronischen Geschäftsprozesse leben kann, wie jetzt eine Vattenfall, ja. So, und dann sind wir halt gefragt, das so gut wie möglich irgendwie nachzubilden, diese Prozesse, aber dann halt mit Excel und E-Mail, sage ich mal vorsichtig. Ja. Und von daher, da gibt es relativ viel Abstimmungsbedarf. Und dann beschäftige ich mich natürlich auch viel mit, was passiert gerade auf Bundes-, Landes- und auch auf europäischer Ebene. Jetzt mit gesetzlichen Neuerungen, wo wird gerade was novelliert? Inwiefern betrifft das jetzt die Hamburger Energienetze und die Netznutzung auch im Besonderen? Und was müssen wir da beachten? Wo sollen wir mitreden, uns einbringen? Und wenn dann auch, ich sag mal, etwas über die Zielgerade gekommen ist, das müssen wir uns dann natürlich ganz genau angucken und bewerten, was heißt das jetzt für uns? Wo müssen wir in die Prozesse eingreifen? Wo unterliegen wir neuen Pflichten? Und vor allem auch, welche Pflichten haben die Anlagenbetreiber in Zukunft, die wir dann kontrollieren müssen? Also wir haben da so eine gewisse Wächterfunktion, mit der wir manchmal auch nicht so ganz glücklich sind. Aber gut, sei es drum, hat man sich jetzt inzwischen dran gewöhnt. Von daher, das gehört auch zu meinem täglichen Doing. Und wenn da natürlich gerade viel los ist, so wie jetzt gerade, jetzt im Bundestag wurde jetzt in der zweiten, dritten Lesung, ich glaube am 31. Januar, ist das Solarspitzengesetz, ich sag mal, verabschiedet. Das muss jetzt am 14.02. nochmal durch den Bundesrat. Das ist in der Regel unkritisch. Und dann tritt das nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 2 bis 3 Wochen, schätze ich mal, nach der Bundesratssitzung in Kraft. Und dann müssen wir natürlich schon vorbereitet sein. Da müsste die Internetseite aktuell sein, Formulare. Intern muss da jeder Bescheid wissen, was da einzuhalten ist. Und von daher ist das dann auch immer so ein gewisses Hochlast-Zeitfenster.
Oh ja, spannend, das kann ich mir vorstellen. Und das ist natürlich auch was, was sich in den letzten Jahren so stark entwickelt und verändert hat. Und was ja dann auf der anderen Seite gesellschaftlich manchmal so einen emotionalen Wert in der öffentlichen Debatte hat, egal worum es am Ende geht. Das ist bestimmt extrem spannend. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du da direkten Einfluss auf irgendeine Form hättest, die auf politischer Ebene entschieden wird. Gäbe es da direkt was, was dir einfallen würde, wo du sagen würdest, wenn das in Kraft treten würde, das würde uns extrem helfen oder weiterbringen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich sag mal, es ist immer einfacher, wenn man schon eine Diskussionsgrundlage hat, über die man meckern kann. Ja? Von daher selbst da Initiativen zu ergreifen, das haben wir auch schon gemacht, aber allerdings nicht so häufig, weil das ist wirklich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also so einen Gesetzesvorschlag zu entwerfen, ist sehr kompliziert. Man muss viele Wechselwirkungen berücksichtigen, auch die Formulierung, damit man dann nicht irgendwas impliziert oder suggeriert, wo dann irgendjemand was daraus lesen könnte, was nicht gewollt ist. Also es ist wirklich nicht leicht. Ich ziehe da auch immer den Hut vor den Kolleginnen und Kollegen beim BMWK, bei den Bundesministerien, die das dann machen. Also die machen da schon eine sehr gute Arbeit, aber trotzdem dieser Praxisblick, dieser Praxischeck, wie ich ihn gerne nenne, das kommt dann immer über die Energieverbände wie den BDEW oder den VKU, wo wir uns dann halt mit einbringen. Jetzt bin ich aber der Frage ausgewichen. Genau, es ging nämlich darum, was ich mir wünschen würde, was uns besonders helfen würde. Also es ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Es ist gerade wirklich viel in der Mache. Netzentgelte sind immer wieder ein Thema, auch politisch, weil die tendenziell steigen, weil wir extrem hohe Ausgaben und Investitionen tätigen in unser Netz. Da wird es dieses oder nächstes Jahr wahrscheinlich eine, wenn man mich fragt, längst überfällige Novellierung geben, also eine neue Netzentgeltsystematik. Und ich glaube, die wird dann auch an sich verursachungsgerechter. Das wäre schon eine gute Sache. Und alles andere natürlich, desto weniger Bürokratie, desto besser. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so. Es gibt ja auch, ganz witzige Anekdote, ein Bürokratie-Entlastungsgesetz gab es, glaube ich, kürzlich. Und da wurde auch gescherzt, also dieses Gesetz war dann auch irgendwie dicker und dicker, wo man sich drüber streiten kann, ob das jetzt nicht irgendwie widersprüchlich zueinander ist. Aber häufig ist es so, man macht dann irgendwie 2 Schritte vor und 3 zurück. Also dann nochmal vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand drauf zu gucken, um das dann halt auch für alle Marktakteure so einfach wie möglich zu gestalten. Das sollte eigentlich immer der Anspruch sein.
Ja, spannend. Das kann man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und auch da gilt ja eben, es ist so ein dynamisches Feld, in dem sich so viel entwickelt und das ja auch immer dann abhängig davon ist, wer gerade politisch nach vorne trägt und sowas. Das ist super spannend. Ich habe mir mal so gedacht, wenn man sich so eure Seite anschaut und auch ein paar Videos dazu, dann setzt ja die Hamburger Energienetze GmbH sehr, sehr stark eben auf nachhaltige Energien in unterschiedlichen Feldern. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern ihr bei einigen Menschen Angst vor der Wende irgendwie nehmen könnt, wenn das so ein sehr emotionales Thema ist. Wie macht man da vielleicht auch Hoffnung oder Mut, da einfach eine Transformation anzustoßen, die ja sich in den nächsten Jahren im besten Fall halt auszahlen wird?
Ja, also wir setzen auf Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen. Trotzdem ist es natürlich dann auch jeder selbst gefragt, dann auch zum Beispiel seine Stromversorgung umzustellen, zum Beispiel Solarstrom. Und wir können einfach nur sagen, dass wir unser Netz dafür gern zur Verfügung stellen. Anders in anderen Netzgebieten, wo das Netz schon sehr voll ist, das ist bei uns momentan nicht der Fall. Von daher können wir dann auch weiter die Netzanschlussanfragen bedienen. Das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert. Aber grundsätzlich stehen wir da schon deutlich besser da als andere Netzgebiete. Also dass wir dann auch jetzt alle potenziellen Interessenten ermutigen wollen, bei uns dann auch Anträge zu stellen auf Netzanschlüsse mit ihrer PV-Anlage und damit dann auch ihren Beitrag zu leisten. Also wir leisten den Beitrag dann eher auf mittelbarem Weg, ne, hin zu einer grünen Energieversorgung. Also das ist dann jetzt hier der Appell quasi auch an die Mithörenden, wer sich für eine Solaranlage interessiert in dem Hamburger Netzgebiet. Ne, dann stellt den Antrag, habt keine Angst, wenn Fragen sind, dann stellt uns die gerne. Wir sind sehr bemüht, dass so wenig Fragen wie möglich entstehen, indem wir unsere Internetseite auch so nutzerfreundlich wie möglich da formulieren, weil die Gesetzestexte sind nicht immer so richtig einfach zu lesen. Das merken wir auch. Trotzdem seht es uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle nach. Manchmal steckt der Teufel im Detail und dann können wir nicht zu sehr verallgemeinern.
Ja, spannend. Gibt es eine Form von Verantwortung, die dir in deiner Arbeitsrealität begegnet? Wofür fühlst du dich verantwortlich?
Wofür fühle ich mich verantwortlich? Also ich verstehe meine Position bei uns in der Firma so. Wir haben ja regen Kundenkontakt auch und ich sehe mich auch so ein bisschen als derjenige, der dann vielleicht auch mal eher die ungewöhnlichen Anfragen, die innovativen Geschäftsmodelle, die dann so reintrudeln, sich dann genauer anschaut und sofern das alles dann rechtens ist, dann auch versucht, den Kolleginnen und Kollegen in der Firma schmackhaft zu machen und zu sagen, das ist toll, guck mal, hier bemüht sich jemand, lasst uns das doch ermöglichen, technisch, weil wir sind natürlich auch aufgrund der großen Kundenanzahl sehr bemüht, unsere Prozesse zu standardisieren. Von daher mache ich mich dann nicht immer beliebt mit, wenn ich sage, komm, lasst uns doch mal hier etwas machen, das jetzt nicht unserem Standard entspricht, aber das ist ein tolles Modell und das sollten wir doch mal mit Erfahrung sammeln und das ermöglichen, auch um die Leute zu motivieren. Genau, also ich sehe mich da so ein bisschen als Öffner dann tatsächlich so.
Schönes Symbol.
Genau.
Ja, und halt interessant, diese Zukunftsgerichtheit vielleicht zu haben und nach außen tragen und dadurch dann Dinge bewegen zu können. Wenn du nach einem Arbeitstag so richtig glücklich nach Hause gehst, was ist an so einem Arbeitstag passiert?
Tja, was ist an so einem Arbeitstag passiert? Das Essen in der Kantine war gut. Nein, also, nein, das ist immer gut. Das heißt ja auch bei uns Betriebsrestaurant im Übrigen.
Das ist schöner. Das ist schöner als Kantine.
Genau. Also an solchen Tagen habe ich mich überwiegend dann halt mit irgendwelchen Gesetzesänderungen beschäftigt, weil das ist einfach so meine Passion. Da habe ich so richtig Bock drauf. Und ganz happy bin ich, wenn wir irgendwelche Stellungnahmen eingereicht haben in Gesetzesverfahren und die dann auch tatsächlich so eins zu eins im Gesetz sich wiederfinden. Das ist natürlich dann das Nonplusultra. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Und wenn man die Frage so ein bisschen umdreht, gab es Situationen, in denen du irgendwie mit, ist jetzt ein großes Wort, aber Rückschlägen umgehen musstest oder Dingen, die mal nicht so funktioniert haben? Wie hast du gelernt, damit umgehen zu können?
Ja, tatsächlich habe ich mir auch, ich habe den Fragenkatalog schon einmal gesichtet, weil ich mich grundsätzlich auf jeden Termin vorbereite, also auch heute, ne? Also auch wenn es zwangloser Natur ist. Genau, aber Rückschläge an sich, tatsächlich musste ich erstmal ganz tief in mich hineinhorchen, weil ich bin vom Grund aus ein sehr positiver Mensch, der auch in Rückschlägen oder in Sachen, die vielleicht auch im ersten Moment nicht so gut erscheinen, versucht trotzdem daraus das Positive zu sehen und vielleicht irgendwie umzulenken, Chancen vielleicht auch irgendwie zu erkennen. Ja, das ist meine Umgangsart damit. Also ein Rückschlag, der wirft mich jetzt nicht zurück, sondern ich denke mir, okay, schade, das ist irgendwie blöd gelaufen. Und dann reflektiere ich mich vielleicht einmal einen Moment und denke mir, das hätte man vielleicht besser machen können und nächstes Mal bist du schlauer. Mhm. Also so ganz nach dem Motto, es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das hört man zwar immer wieder, aber so ist es dann auch letztlich. Und dann kommt es halt auch darauf an, was hat man denn für eine Fehlerkultur bei sich in der Firma, und kann ich nur sagen, bei uns wird das ganz offen gelebt. Wenn da etwas nicht gut gelaufen ist, dann wird es besprochen und dann wird das in Zukunft besser gemacht. Da wird dann niemand an den Pranger gestellt, und das finde ich auch sehr wichtig. In der Vergangenheit, ich war ja auch mal eine Zeit lang bei Vattenfall, habe da meine Masterarbeit geschrieben über Batteriespeichergeschäftsmodelle, und mein damaliger Betreuer hat dann auch noch zu mir gesagt, fand ich ganz witzig, weil Batteriespeichergeschäftsmodelle, das klingt kompliziert, ist es tatsächlich auch. Und der hat gesagt, wenn man sich jetzt an einem Tag irgendwie nicht einmal geirrt hat oder falsch lag mit irgendetwas, dann hat man nicht genügend nachgedacht. Und irgendwie finde ich, ja, das passt für mich. Mhm. Ja.
Ja, das ist eine coole Anekdote auf jeden Fall. Das ist spannend. Und ich glaube, das können viele auch nachvollziehen, gerade wenn sie in solchen Prozessen arbeiten. Das ist echt cool. Wenn man so gerade nochmal an den Anfang denkt, weil es natürlich manchmal verrückt ist, so man hat sein Studium abgeschlossen und auf einmal startet man in irgendeine Arbeitswelt. Kannst du dich noch an deinen Berufseinstieg erinnern und wie sich das so angefühlt hat?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also es ist natürlich schon beeindruckend, wenn man dann anfängt, der erste Arbeitstag in einer großen Firma, dann ist man erstmal überwältigt, ne, von den Eindrücken und den ganzen Menschen, die da rein und auslaufen. Und man ist jetzt da ein Teil davon und muss sich erstmal einfinden. Man läuft mit, ne, man beobachtet, also es saugt das alles so auf. Das war schon sehr beeindruckend und man musste sich erstmal einfinden, auch wie sind da jetzt so die Geflechte, die Beziehungen untereinander, ne? Wer sind jetzt denn quasi hier die Führungskräfte in der Firma? Nicht, dass ich da jetzt Unterschiede machen würde in der Behandlung, so jetzt nicht. Wir sind doch alle per Du und sind da ganz offen miteinander. Aber trotzdem, am Anfang hat man da, glaube ich, noch etwas mehr Respekt. Man weiß einfach auch nicht, wie sind die Leute drauf und mit wem kann man sich ein Scherzchen erlauben und mit wem nicht. Das muss man erstmal so ein Gefühl für entwickeln. Ja, von daher, ich habe am Anfang schon eine gewisse Zeit gebraucht, um mich da einzufinden in dieses Unternehmensgefüge und auch die tägliche Arbeit. Das war für mich ungewohnt. Mhm. Die ersten Wochen dann auch Vollzeit arbeiten, ne? Also vorher war dann Teilzeit mit Studium. Das war nochmal anders.
Ja, safe.
Tja, dann war man dann abends auch im Feierabend, dann war auch wirklich Feierabend. Ne?
Und wenn du jetzt denkst eben an Menschen, die gerade in ihren Studien sind und vielleicht überlegen, in den nächsten Jahren abzuschließen, egal in welchem Bereich, ob das jetzt ja Masterstudierende sind oder Bachelorstudierende sind, wem würdest du diese Arbeitsrealität, die du gerade hast, wem würdest du die empfehlen und wem vielleicht auch nicht?
Ich würde meinen jetzigen Tätigkeitsbereich denjenigen Studenten empfehlen, die einfach auch ein Interesse an dieser Dynamik in der Energiewirtschaft haben. Also wer jetzt möchte, dass er irgendwie klare Verhältnisse hat, die nächsten 10 Jahre, dass sich nichts im Gesetz verändert, so, der ist da komplett falsch. Ne? Also so vielleicht mal angefangen. Und man sollte keine Angst vor juristischen Texten haben, denn manchmal kommt man nicht drum herum. Ne? Also bei mir ist es nochmal anders. Ich mache das sehr gern, aber wir haben auch bei uns in der Abteilung Kolleginnen mit anderen Hintergründen, die zum Beispiel Wirtschaftsingenieurinnen sind. Die sind auch interdisziplinär, aber ich habe das Gefühl, das wird immer juristischer. Von daher, man sollte da schon eine gewisse Affinität haben oder zumindest offen sein dafür.
Das ist super spannend und hilft vielleicht einigen, sich eine Vorstellung von dem zu machen, was am Ende da steht. Weil manchmal startet man ja auch irgendwie in seinem Berufsleben und weiß noch gar nicht so richtig, was einen erwartet. Und dann kommt die große Überraschung, dass es dann eben sehr viel in die eine Richtung geht und weniger in die andere. Dann lass uns doch gern nochmal so ein bisschen zurückgehen. Nicht ganz weit zurück, nur so ein kleines bisschen.
Gerne.
Und zwar an dein Studium an der Leuphana. Du hast dich ab einem gewissen Punkt dazu entschieden, berufsbegleitend Nachhaltigkeitsrecht im Master zu studieren. Da würde mich interessieren, wie ist es dazu gekommen? Was war so dein Antrieb und wo standest du zu diesem Zeitpunkt innerhalb deiner Arbeitswelt?
Genau, das musst du mir belegen. Das war ja Oktober 2020, habe ich angefangen, also im Wintersemester 2020. Da war ich schon 2 Jahre auf meiner Position als Referent in der Netznutzung bei den Hamburger Energienetzen und hatte so das Gefühl, okay, Arbeitswelt, so du hast jetzt so die Abläufe kapiert, bist jetzt so drin. Ja, war es das denn jetzt? Also, und ich hatte das Gefühl, nee, du musst irgendwie weitermachen. Ich habe da irgendwie, habe auch weiterhin den Drive, ja. Aber vor allem da hatte ich dann auch irgendwie Lust, mich noch weiterzubilden und vielleicht auch nochmal breiter aufzustellen, weil dieser Energieteil ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, auch nur ein ganz kleiner. Mhm. Also bei diesen ganzen Umweltthemen. Und das hat mich einfach interessiert. Und Professor Schomerus und Professor Müller, die hatte ich schon mal ein paar Mal gehört. Das sind ja auch ganz hochkarätige Professoren. Und ehrlich gesagt suchte ich zu diesem Zeitpunkt auch nach einer Möglichkeit zu promovieren, berufsbegleitend, und habe festgestellt, okay, das ist gar nicht so einfach. Dann dachte ich, Mensch, die Leuphana hat auch ein Promotionsnetzwerk. Mhm. Von daher, wenn ich dann nach meinem wirtschaftsrechtlichen Abschluss im Nachhaltigkeitsrecht einen Master abschließe an der Leuphana, dann stünde mir danach quasi der Weg zur Promotion offen. Das war auch tatsächlich einer der Faktoren. Und das darf man ja auch nicht vergessen, wobei darf man schon, aber zu dem Zeitpunkt in 2020, da war ja auch das gesellschaftliche Leben sehr eingeschränkt mit der Pandemie. Ich dachte mir, okay, ob du jetzt hier zu Hause sitzt und ein Buch liest oder irgendeine Serie schaust oder irgendwie dann nochmal was Sinnvolles zu machen mit deiner Zeit, wo du dann auch wirklich was von hast. Und ja, dann ging alles ganz schnell. Da habe ich mich beworben. Weiß ich noch, da waren wir im Urlaub gerade in Schweden. Da habe ich dann mein Motivationsschreiben im See da geschrieben. Das war auch ganz schön. Passte aber auch ganz gut, wenn man da so richtig schön runtergekommen ist und so im Einklang war mit der Natur. Und dann dieses, also das hat sich wie von selbst geschrieben, sag ich mal. Ja.
Und, der Vibe hat gestimmt.
Genau. Und von daher führte dann eins zum anderen, würde ich sagen. Aber ich hatte schon immer so diesen Anspruch nach mehr und sich auch weiterzubilden. Also das sehe ich auch für mich selbst. Also jetzt, nur weil ich jetzt gerade nicht studiere, habe ich trotzdem für mich den Anspruch, okay, da ist mehr, ne, informier dich, halt die Augen offen, guck über den Tellerrand. Und ich habe das Gefühl, dass es auch vielen so geht von unserer Generation.
Ja, doch, das glaube ich auch. Ich glaube, das hat sich auch nochmal weiterentwickelt, vielleicht sogar in dieser Zeit, in der plötzlich alles so ein bisschen stillstand und man sich so auf andere Dinge plötzlich besonnen hat und gemerkt hat, okay, was macht das eigentlich gerade aus, was ich mache und wie kann ich das noch weiterentwickeln, egal in welchen Bereichen. Warum hat dieses Studium mit seinen Inhalten zu dir gepasst? Und gibt es welche, an die du dich besonders erinnerst? Ich meine, so lange ist es ja noch nicht her.
Genau. Ja, warum hat das besonders zu mir gepasst? Erstmal einen juristischen Masterstudiengang, den habe ich mir bewusst ausgeguckt, weil ich hatte davor einen Master of Science gemacht in erneuerbare Energien und dachte mir, okay, du bist so juristisch unterwegs, dann vertief dich doch nochmal weiter in der Schiene und stell dich dann aber mit dieser Vertiefung wiederum breiter auf. Das war so die Idee. Ich sag mal, es gibt ja auch die Stiftung Umwelt-Energierecht, da ist der Name ja auch Programm und Energierecht ist eben auch ein großer Teil von dem Studiengang Nachhaltigkeitsrecht. Da geht es so viel um Umweltthemen. Von daher fühlte ich mich dann auch da sehr zu Hause bei einigen Sachen. Das hat mich daran so gereizt und welche Module mir besonders im Hinterkopf blieben, waren tatsächlich eher so die ungewöhnlicheren.
Spannend.
Zum Beispiel das Bergrecht. Da hatte ich bisher, also zu dem Zeitpunkt, gar keine Berührungspunkte mit gehabt. Hätte ich jetzt auch nicht hier bei uns oben verortet, ehrlich gesagt.
Kommt man eher weniger in Berührung hier auf jeden Fall.
Ja, genau. Und ich dachte auch, okay, das Berge haben wir hier nicht wirklich. Aber es geht ja tatsächlich auch mehr um den Bergbau, also die Bodenschätzbergung. Und von daher auch ein relevantes Thema hier bei uns im Norden. Aber das muss man erstmal verstehen. Also war für mich völlig neu. Dann gab es noch das Modul Kreislaufwirtschaftsrecht. das betrifft ja auch an jeden von uns im Alltag. Und das fand ich total spannend, dann auch zu sehen, das ist für mich dann auch echte Nachhaltigkeit, ne? Dass man Sachen jetzt nicht, wenn sie kaputt sind, wegschmeißt, sondern was kann man damit noch machen? Pflichten zu Reparaturen, dass das einfach repariert werden kann oder vielleicht dann auch wieder diesen Kreislauf wieder zurückgeführt wird, recycelt wird. Also das fand ich ziemlich spannend und hätte ich so auch nie erwartet.
Richtig cool, wenn man dann nach und nach vielleicht noch so ein bisschen überrascht wird und Gebiete kennenlernt, von denen man vorher noch gar nichts gehört hat. Als du gerade Bergrecht gesagt hast, hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Aber das ist dann vielleicht auch das Starke und Schöne daran. Wie stark hat sich denn dieses berufsbegleitende Studium von deinen anderen Studien unterschieden? Also natürlich abhängig davon, dass du an den Wochenenden dann dich damit auseinandergesetzt hast.
Inwiefern hat sich das unterschieden? Also das war mein erstes berufsbegleitendes Studium. Davor habe ich bis auf die Masterarbeit immer in Vollzeit studiert. Von daher war das erstmal, wie kriegt man das in Einklang mit beruflichem und privatlichem Leben, sage ich jetzt mal. Und das war erstmal so eine kleine Herausforderung, aber wenn man da sich selbst organisiert, ist das auch alles im Griff zu kriegen. Da braucht man keine Angst vor haben, das kriegt man hin. Man muss sich aber dann halt auch konsequent daran setzen, also man muss diszipliniert sein. Am Wochenenden gab es dann Blog-Seminare, es ging dann am Freitagnachmittag los und zog sich dann über das Wochenende. Blieb halt manchmal auch ein bisschen die Freizeit aus oder so die Hobbys haben ein bisschen drunter gelitten. Gut, das kann aber auch sein, dass ich da einfach nicht gut genug mich organisiert habe. Ne? Also das muss man dann auch mal selbstkritisch zugeben. Aber Pausen sind wichtig. Also das würde ich auch jedem sagen, nehmt euch dann auch mal eine Auszeit, sitzt da jetzt nicht immer nach der Arbeit und lernt. Das bringt im Zweifel auch gar nichts, weil man gar nicht auf der Höhe ist, so produktiv dann ist. Also das war die Herausforderung, berufsbegleitend zu studieren. Und naja, durch die Einschränkung über die Pandemien wurde das dann auch eigentlich ein ausschließlich digitales Studium. Die erste Einführungswoche, da haben wir uns dann noch persönlich gesehen und das war eigentlich auch das letzte Mal. Und danach ging alles digital oder hybrid, aber auch das, ich habe ja gesagt, ich sehe überall Chancen und sehe das positiv und diese Flexibilität hat mir einiges ermöglicht. Also dadurch konnte ich dann irgendwie auch verreisen, mobil arbeiten und parallel online studieren. Also es war eigentlich total super. Ich habe dann meine Frau besucht, die hat in Italien ein Auslandssemester gemacht über Erasmus. Dann habe ich von da aus zum Beispiel einen Vortrag gehalten in F8 in dem Modul. Cool. Und ja, also wer kann das schon? Das fand ich schon super.
Ja, absolut. Wie muss man sich dann diese Verknüpfung zwischen Studium und Beruf vorstellen? Also konntest du aktiv direkt schon während des ganzen Prozesses Dinge miteinander verknüpfen oder kam das eher am Ende? War das Studium komplett abgekoppelt, auch inhaltlich von dem, was du dann in deinem Berufsleben gemacht hast? Oder gab es da schon so Überschneidungen hier und da?
Nee, da gab es schon Überschneidungen und das würde ich auch jedem ans Herz legen, versucht auch diese Überschneidung zu forcieren. Mhm. Also quasi dann Synergien zu nutzen, wenn man sich gerade auf der Arbeit intensiv mit irgendeinem Thema befassen muss und es vielleicht auch irgendwie in das Studium passt, dann versucht das zu integrieren, denn das spart euch dann Zeit, so zu formulieren. Und ja, also ist auch total spannend, also dann auch für alle Beteiligten, ne? Wenn man die Themen, mit denen man sich gerade auf der Arbeit aktuell beschäftigt, dann auch mit ins Studium einbringen kann. Im Zweifel sind da dann auch ganz andere Studierende mit anderen Hintergründen und anderen Blickwinkeln. Also ich war immer wieder überrascht, wenn ich da irgendwas zum Besten gegeben habe und dann kam irgendein Feedback, ja, kann man das nicht so und so sehen und macht das überhaupt Sinn? Und so Rückfragen und man hat so gemerkt, oh, die Fragen irgendwie, ist gerade gar nicht so angenehm, weil man hat sich da eigentlich gar nicht mit befasst und ist da so drüber weggehuscht. Man wird dann vielleicht auch so ein bisschen blind für solche Sachen. Mhm. Und das fand ich ganz erfrischend, weil man dann auch nochmal ja so andere Blickwinkel einfach kennengelernt hat auf die Themen.
Ja, absolut. Jetzt ist natürlich in so einem berufsbegleitenden Studium generell der Fall, dass ja nochmal Menschen aus komplett unterschiedlichen Realitäten irgendwie zusammenkommen. Wir hatten hier im Podcast auch unterschiedliche Menschen, die sich dann später nochmal zu ganz anderen Zeitpunkten ihres Lebens entschieden haben, diese berufsbegleitenden Studien irgendwie aufzunehmen. Wie sehr hat sich so diese Interaktion zwischen Studierenden auch unterschieden in dieser Art und in der Art, wie du ja vielleicht in deinen 20ern in dein ersten Bachelorstudium startest?
Also ich hatte schon das Gefühl, wie soll ich das formulieren, dass man etwas erwachsener war so insgesamt, auch im Umgang miteinander, so war jetzt nicht irgendwie jeden Abend aus oder hat sich dann noch in der Kneipe getroffen. Man hat halt auch Verpflichtungen, ne? Also das muss man sagen, man steht im Leben nicht mehr am Anfang, sondern irgendwo in der Mitte, so, also ja, in der vorderen Mitte, ja. Aber genau, man steht ganz anders da im Leben, hat Verpflichtungen, vielleicht Kinder auch schon. Von daher ließ sich das jetzt nicht vergleichen zu dem ersten Studium im Bachelor bei mir. Da war man noch so etwas grün hinter den Ohren. Das war auch total witzige Zeit, ne? Aber es war anders, ne?
Und was hast du, würdest du sagen, in diesem Studium besonders gelernt?
Besonders hängen geblieben ist mir halt dieses Thema mit dem Emissionshandel. Das fand ich ganz spannend. Und auch mit dem Atomrecht. Besonders spannend fand ich auch diese Themen auf internationaler Ebene. Also diese Zusammenspiele jetzt quasi, ne, europäisches Recht, internationales Recht. Weil letztlich hilft es ja nicht, wenn wir jetzt ein Vorreiterland sind, dass die Klimaneutralität hier forciert, wenn die anderen Länder nicht mitziehen. Solche ganz allgemeinen Fragen einfach, die haben mich dann auch so beschäftigt und die wurden dann auch damit bedient. Dann ging es auch um Menschenrechte. Da hatte ich bisher dann noch überhaupt keine Vorerfahrungen mit, aber trotzdem sind das sehr wichtige Themen, weil letztlich müssen wir alle ja an einem Strang ziehen.
Auch da vielleicht dieses Ding, dass man ja mit Dingen in Berührung kommt, die einem vorher noch nicht so stark begegnet sind und die sich dann vielleicht auch im Laufe der anderen Realitäten nochmal weiterentwickeln können. Das ist bestimmt super spannend. Und vielleicht auch da die Frage, wem würdest du dieses berufsbegleitende Studium empfehlen? Und wem vielleicht auch nicht? Würdest du vielleicht auch sagen, okay, wenn du jetzt nur in dem Bereich dich weiterentwickeln möchtest, dann brauchst du das vielleicht auch nicht?
Wir hatten tatsächlich sehr wenige Juristen und Juristinnen bei uns in der Kohorte. Das hat mich sehr überrascht. Also von daher würde ich damit auch jetzt nochmal dafür motivieren, wenn man jetzt keine juristische Vorerfahrung hat, kann man das auch studieren, diesen berufsbegleitenden Masterstudiengang Nachhaltigkeitsrecht. Man wird dann nämlich auch sehr gut an die Hand genommen, ne? Gerade so die juristischen Methoden und so weiter. Da wird dann nochmal eingeführt. Ja, also von daher, wenn man da dem grundsätzlich positiv und offen gegenübersteht, dann kann man das auch als Nicht-Jurist sehr gut studieren. Und viele haben sich danach tatsächlich dann aber auch beruflich umorientiert hin in diesen juristischen Bereichen.
Ja.
Das fand ich total spannend. Also das quasi als Eintrittskarte dann, ne? Für einen beruflichen Wechsel. Genau.
Ja, cool. Also wahrscheinlich was für Menschen, die auch ja dann immer noch neue Dinge entdecken wollen und vielleicht diese Offenheit mit sich bringen, neue Wege einzuschlagen danach und nicht so dieses Vorgefertigte die ganze Zeit mitmachen möchten und ja, vielleicht, wie du am Anfang auch erzählt hast, nicht so dieses Ding haben von okay, jetzt bin ich in dem Job und jetzt geht das 40 Jahre so weiter, sondern ja, einfach nochmal neue Herausforderungen suchen, neue Wissensgebiete, die man noch nicht erschlossen hat. Und ich glaube, das kann super spannend sein. Jetzt muss ich natürlich noch eine Sache fragen. So als leidenschaftliche Kuwi habe ich natürlich gesehen, dass du auf deiner Graduiertenrede Goethe zitiert hast. Mit Ergo Bibamus. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum ausgerechnet dieses Gedicht? Und war das so ein Abschluss vielleicht? Oder würdest du sagen, es geht jetzt noch weiter?
Ja, also das Studentenlied, ne, das eigentliche Gedicht von Goethe, fand ich einfach sehr passend, auch für den feierlichen Anlass und Abschluss. Wie gesagt, das war jetzt nicht, dass wir das da immer gesungen haben während des Studiums, also im Bachelorstudium
wäre auch verrückt gewesen, ja.
Schon eher, ne, so viel wieder zu dem Stichwort Erwachsener. Nee, also für mich hatte das schon so ein Kapitel erstmal zu Ende gegangen. Und das fand ich auch wirklich schön, dass die Leuphana da so einen festlichen Akt draus gemacht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Nee, absolut.
Dass man das dann auch mit der Familie und den Freunden zelebrieren konnte, da auch mit einem Ball sogar. Das hat mir richtig gut gefallen und das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Gewicht. Ne? Häufig ist es ja so, man huscht immer von Meilenstein zu Meilenstein. Ich erwische mich da auch immer wieder und denke mir, na, jetzt guck mal, ist doch toll, jetzt freu dich doch mal und leb doch mal jetzt hier diesen Moment und genieß das. Das sollte man viel häufiger tun, finde ich, weil auch die kleinen Meilensteine sind Meilensteine, die gefeiert werden sollten, finde ich. Ja, von daher fand ich das einen ganz passenden Abschluss. Ich habe dann aber auch nicht gesungen, ne, auf der Rede. Habe ich gesagt, ne, ich habe jetzt nur vorgelesen, die Strophen, und habe aber gesagt, wer will, der kriegt dann noch ein Ständchen auf den Ball, aber dann ist niemand mehr drauf zurückgekommen.
Ach Mann.
Vielleicht doch besser.
Ja, und für alle da draußen, die sich noch nicht so mit Goethes Spätwerk auseinandergesetzt haben, die kriegen das natürlich verlinkt und können sich das dann mal anschauen.
Genau.
Das war nämlich so ein bisschen etwas, was sehr spät in seinem Leben entstanden ist und nochmal so diesen Rückblick wirft in das andere Leben. Das ist vielleicht ganz spannend. Und Promotion, ist das noch gerade so ein Ding, was dich beschäftigt theoretisch oder ist das erstmal in weite Ferne gerückt?
Also tatsächlich, ich habe das Gefühl, wenn man dann so drin ist, so am Anfang der Masterarbeit, dann ist man noch so, ja klar.
Mache ich noch, ist kein Problem.
Jetzt mache ich hier erstmal das zu Ende und morgen kümmere ich mich dann um die Promotion, so ungefähr. Mhm. Tatsächlich, dass so weiter die Zeit dann so fortgeschritten ist während der Masterarbeit, dann dachte ich, jetzt mach das erstmal zu Ende und dann gönnst du dir mal wieder eine Auszeit, in Anführungsstrichen, wo du dann wieder so ein bisschen auftankst und ja, und dann wieder, wenn dieser Weiterbildungsdrang wieder so stark ist, dann machst du weiter. Mhm. Und so ist es auch, in dieser Zwischenphase befinde ich mich gerade. Beruflich bin ich jetzt gerade sehr eingespannt, auch ganz allgemein. Muss man mal gucken, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall ist das noch ein Thema mit der Promotion, weil ich mir auch gut vorstellen kann, später in die Lehre zu gehen oder jetzt auch berufsbegleitend vielleicht als Honorardozent in die Lehre zu gehen an der Hochschule. Da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Ich arbeite gern mit jungen, motivierten Leuten, die halt dann auch einen dazu zwingen, manchmal Dinge irgendwie durch eine andere Brille zu betrachten. Das finde ich toll, dass man dann auch so offen diskutieren kann und auch was weitergeben. Also ich hatte das Gefühl auch, Studium ist das eine, aber es steht und fällt dann auch mit den Professoren und den Dozenten.
Mhm, absolut, ja.
Wenn die einen nicht richtig mitnehmen, mitreißen, motivieren, dann ist das Ganze auch nur halb so schön. Und ja, diese Motivation, die habe ich auch so erfahren. Also dann auch jetzt an der Leuphana und auch in meinen vorherigen Studien, die ich da absolviert habe. Von daher, das ist halt auch was ganz Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, dass ich so auch ganz motivierend sein kann, sag ich mal so. Ich könnte mir das gut vorstellen. Von daher, und um das nochmal abzuschließen, um dann in die Lehre zu gehen, da wäre das natürlich gut, wenn man dann auch noch einen wissenschaftlichen Abschluss, zum Beispiel einen Doktortitel hätte, dann auch nochmal als Visitenkarte.
Ja, super spannend. Und du hast es gerade auch angesprochen. Es ist eben nicht immer nur das ganze rein Fachliche. Ich glaube, es passiert halt, und das ist am Ende das Wertvolle, auch so viel auf der menschlichen Ebene, indem man sich austauscht, andere Perspektiven einnimmt, neue Perspektiven kennenlernt, die man vorher noch gar nicht kannte. Und das bildet dann am Ende vielleicht so eine Erfahrung, die sich über so einen bestimmten Lebensabschnitt irgendwie zieht. Und wenn man sich das dann beibehalten kann, immer diese Offenheit und Beweglichkeit zu haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, neue Ideen irgendwie zu entwickeln. Ich glaube, das ist richtig spannend und auch extrem wertvoll über die Zeit, diese Verbindung nicht so zu verlieren. Das ist, glaube ich, echt cool.
Ja, genau.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen so eine Art Zusammenfassung gegeben. Und ja, die Überleitung, die würde ich gerne mitnehmen und so ein bisschen über die Zukunft sprechen, über das, was das alles vielleicht auch nochmal zusammenbringen kann. Da würde ich dich gerne fragen, was hat denn so in den letzten Jahren, wenn du zurückschaust, dazu geführt, dass du an diesem Punkt in deinem Leben stehst? Was ist da passiert? Was waren vielleicht so kleine Puzzlestücke, die ja immer besser vielleicht zusammengepasst haben?
Genau, ich hatte das, glaube ich, schon einmal kurz erwähnt. Als ich dann mein Wirtschaftsrechtsstudium absolviert habe, war ich mir nicht sicher, wie geht's weiter. Es sollte auf jeden Fall noch ein Master folgen. Gewerblicher Rechtsschutz war besonders interessant für mich auch, also so Marken- und Wettbewerbsrecht. Da hätte ich mich auch für interessieren können, aber diese Energiethemen wurden halt auch immer präsenter. Mhm. Und von daher wurde dann dort ein neuer Studiengang auf die Beine gestellt in Heide, in der Fachhochschule Westküste. Und ich habe mir dann halt mal den Infoabend da angesehen und die Entwicklung, dieses Portfolio, was denn da gelehrt werden soll. Und hatte dann auch Respekt, weil gerade als Jurist, man sagt ja Judex non calculat, Technisches und Rechnen musste man dann auch noch viel Elektrotechnik, Thermodynamik. Ja, traust du dir das zu? Also das waren schon Klausuren. Mein lieber Scholli, da habe ich immer noch den Hut und bin auch froh, dass ich das hinter mir habe. Aber das schadet nicht, dieses Verständnis zu haben. Und gerade jetzt beim Netzbetreiber ist dieses Wissen total wertvoll.
Mhm, das glaube ich.
Weil wir sprechen, obwohl wir ein Unternehmen sind, manchmal nicht dieselbe Sprache. Mhm. Also wenn ich mich dann jetzt an einen Tisch setze mit unseren Controllern und unseren technischen Kollegen, dann meinen wir vielleicht alle dasselbe. Aber bis wir an diesem Punkt angelangt sind, sind schon mal 5 Minuten vergangen. Jeder hat irgendwie eine andere Bezeichnung oder ein anderes Verständnis davon. Von daher, es hilft ungemein in der Diskussion und Gesprächen dann auch mit den technischen Kollegen, wenn man da schon Vorwissen hat. Mhm. Genau, von daher war dieser Studiengang vielleicht dann auch genau das Richtige, weil der war interdisziplinär. Man hatte dann auch eine technische Säule und die hat mir, glaube ich, dann jetzt auch nochmal sehr weitergeholfen, dann quasi beim Berufseinstieg beim Netzbetreiber. Und das, was mich dann auch so ein bisschen dahin geführt hat, ich hatte bei Vattenfall da meine Masterarbeit geschrieben über Geschäftsmodelle für Großbatteriespeicher in Deutschland. Und das war damals, also es war auch eine eher juristische Arbeit. Also Speicher sind im Recht zumindest in den letzten Jahren hochreck gewesen, im juristischen Sinne. Und genau, wir kommen jetzt immer mehr dahin, dass Speicher jetzt auch gewünscht sind und anerkannt. Und vorher war das halt alles Neuland. Man wusste nicht, Speicher haben ja quasi die Möglichkeit, auch Strom zu laden und wieder zu entladen. Und allein schon diese Einordnung war lange ungeklärt. Es gab Rechtsprechung, die nicht wirklich übertragbar war. Und von daher hat man da mit diesen Themen überhaupt keine offenen Türen eingerannt. Und das habe ich auch am eigenen Leib dann gemerkt bei Vattenfall. Und als ich dann beim Netzbetreiber war, dachte ich mir, Mensch, eigentlich musst du dann dieser Öffner sein. Also wenn du was bewirken willst, dann kannst du das auf dieser Position, hab ein offenes Ohr. Klar, man soll jetzt nicht irgendwie jedes innovative Modell durchwinken, man muss sich das schon genau angucken.
Ich habe hier wieder was Neues, das müssen wir unbedingt machen.
Ja, genau. Und das darf natürlich auch nicht windig sein, ne? Das ist auch klar, muss da alles rechtens zugehen. Aber so verstehe ich mich dann halt auch mal, so unbequemen Weg zu gehen, quasi für andere, weil die anderen häufig dann halt nicht bei uns in die Firma hineingehen können, wer ist der richtige Ansprechpartner und so weiter. Und genau, das ist dann quasi das, was ich so mitgenommen habe für mich, was ich dann auch nach wie vor mache, jetzt auch wieder ganz aktuell. Tatsächlich auch mit Speichern wieder eine neue Anfrage gerade bekommen, wo wir gesagt haben, oh Mensch, ne, können wir das denn machen? Und wir haben es jetzt mal bewertet juristisch und das wird gehen. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch Neuland beschreiten, also Pionierarbeit. Ja, aber das macht es auch irgendwie aus, finde ich.
Ja, cool. Und ich finde, das hat sich irgendwie jetzt auch so ein bisschen ja durch das Gespräch durchgezogen, kann man so sehen. So diese Offenheit für Entwicklung, für Neues, für die Art, es dann auch gemeinsam irgendwie umzusetzen. Und ja, da kann man unglaublich viel Wertvolles dann rausziehen. Was würdest du dir für deine zukünftige Entwicklung innerhalb deiner Arbeitswelt, aber vielleicht auch so deiner persönlichen Welt wünschen? Gibt es da irgendwas, was auf so einer Bucketlist stehen würde, wenn du sie führen würdest?
Auf so einer Bucketlist, also worüber ich mich riesig freuen würde, ich weiß nicht, ob man das jetzt so als einen Punkt von einer Bucketlist, so, das ist wahrscheinlich eher etwas untypisch, aber für mich ist es auch so ein bisschen so ein Ritterschlag, als Sachverständiger mal im Bundestag geladen zu werden. Das wäre tatsächlich mal was, da würde ich mich sehr freuen. Andere Netzbetreiberkollegen, die wurden da schon mal eingeladen, bei mir bisher wurde noch nicht angeklopft, von daher auch nochmal, ne? Liebe Bundestagsmitglieder, denkt an mich, wenn da ein Thema in die Richtung Energiewirtschaft kommt, die einen Netzbetreiber betreffen könnte. Ich bin da.
Ja, wir verlinken auf jeden Fall deine Kontaktdaten, dann können wir
ja, fantastisch.
Mit dir verbinden.
Sehr gut. Und genau, das andere, was noch so auf meiner Bucketlist steht, ist dann halt wirklich diese Lehrtätigkeit, in welchem Umfang dann auch immer. Also würde ich jetzt eigentlich gerne so nebenbei machen, quasi nebenberuflich. Aber es ist nicht auszuschließen, dass ich dann mit zunehmendem Alter, weiß nicht, in 20 Jahren vielleicht sage, okay, ich widme mich jetzt komplett der Lehre oder so. Das könnte auch passieren. Jetzt vielleicht aber nochmal privat, ne? Privat bin ich leidenschaftlicher Stand-up-Paddler hier, wohne auch an der Ostsee.
Ah, cool.
Und da ist jetzt für mich nochmal der Anspruch, es gibt da jetzt das alljährliche Rennen in Scharbeutz. Und da würde ich dann auch mal, ja, weiß nicht, ja, ich will nicht zu hoch greifen. Die ersten 10, das wäre schon ganz gut, wenn ich da mal runterkomme. Ja.
Wir drücken die Daumen auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Ja, schön. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen am Ende des Gesprächs vielleicht noch ja, mit auf den Weg geben? Hast du Tipps? Hast du Form von Zuversicht, Bestärkung?
Vielleicht drei Dinge. Also berufsbegleitendes Studium, muss ich klar sein, man muss sich selbst organisieren, hatte ich auch schon gesagt. Das ist wichtig. Genauso wichtig sind aber auch Pausen, also Ruhezeiten, Zeit für Hobbys, für Familie, Freunde. Das gibt dann auch wieder Energie. Von daher macht das auch gerne. Nutzt Synergien, sofern möglich. Da hatte ich auch schon einmal gesagt, es ist nicht verboten, das zu tun. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass auch die Professoren und Professorinnen oder auch die Lehrenden jetzt an der Leuphana das ganz spannend finden, dann auch mal so Praxiseinblicke zu bekommen, das so ein bisschen aneinander zu spiegeln. Dass man nicht nur mit seinen theoretischen Sachen, die man lernt, gar nicht weiß, wie man das in die Praxis überträgt. Also diesen Bezug zwischen Theorie und Praxis finde ich immer ganz wichtig. Von daher bringt das da gerne mit ein, die freuen sich darüber. Und so ganz grundsätzlich den Studiengang Nachhaltigkeitsrecht kann ich nur wärmstens empfehlen an der Leuphana Professional School. Mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen, besseres Verständnis zu bekommen, auch über die ganzen umweltrechtlichen Themen, wie die ineinander greifen. Auch ein besseres Verständnis zu bekommen, was vielleicht alles passiert, was mich nicht auf meiner Arbeit betrifft oder in meinem näheren Umfeld, was es aber auch gibt. Und das finde ich auch so spannend, sich dahingehend weiterzubilden. Was gibt es denn noch alles, damit man halt nicht immer nur in seinem Sud kocht, wie man so schön sagt. Von daher, mir hat es weitergeholfen, jetzt auch bei der beruflichen Weiterentwicklung. Meinen Studienkolleginnen und Kollegen ja auch, habe ich ja auch schon erwähnt, dass die auf einmal sich dann beruflich nochmal komplett umorientiert haben. Von daher, juristisches Wissen, gerade im Umwelt- und Energiebereich, kann nie schaden. Egal, was man macht, ob man jetzt vielleicht auch in der PR-Abteilung irgendwo sitzt in so einem Unternehmen, man kann sich dem Thema nicht mehr entziehen. Für mich wird eigentlich mit zunehmender Zeit die Gruppe der Interessenten für diesen Studiengang eigentlich immer größer.
Ja, absolut. Und da ja vielleicht über die Zeit hinweg auch neue Sinne irgendwie zu sehen, die vorher weniger eine Rolle gespielt haben, ist, glaube ich, da auch extrem wertvoll, interessant, bildet neue Wege, neue Realitäten und ist am Ende das, was einen auch wachhalten kann über die Zeit, glaube ich. Das ist super schön. Ja, großartig, Tim. Vielen, vielen Dank für all die Einblicke, die du gegeben hast.
Sehr gern.
Ich fand das super spannend und glaube, dass sich sehr viele da draußen jetzt auch vielleicht mal ein Bild machen konnten, wie so eine Realität aussehen kann und wie man das mit Studien verknüpfen kann, dass das irgendwie vielleicht auch nie endet, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und die zu leben und Dinge voranzubringen, gerade wenn man in diesem Bereich tätig ist, in dem ja immer super viel Neues irgendwie passieren kann. Deshalb ein großes Dankeschön an dich, dass ich mit dir sprechen konnte. Das war cool.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Helena. Ich hoffe, das hilft allen Hörern auch weiter, in mehrerer Hinsicht vielleicht.
Absolut, ich glaube da ganz, ganz fest dran. Und wie gesagt, ist es wie immer, ihr könnt euch auf unserer Website durch die Links klicken, wenn ihr weitere Informationen haben wollt und so. Und dann eröffnen sich vielleicht für euch da draußen auch ein paar neue Welten, die ihr entdecken könnt. Vielen Dank, Tim, für das tolle Gespräch und alles Gute für deine weitere Zukunft. Das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es gute Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr möchtet mehr über den berufsbegleiteten Master Nachhaltigkeitsrecht an der Leuphana erfahren? Dann empfehle ich euch Episode 98 unseres Podcasts. In dieser hat Daniel nämlich mit Julia Brandt gesprochen, die als Projektleiterin des Projekts Element bei der Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft in Magdeburg arbeitet. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige GästInnen habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Genauso wie wir schon der nächsten Episode entgegenfiebern, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.